Moin und Servus zusammen zum Young Entrepreneurs Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich mit den Themen Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Entrepreneurship auseinandersetzen möchten. Mein Name ist Sebastian Völkel und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Moin und Servus zusammen zur dritten Podcast-Episode des Young Entrepreneurs Club Podcast. Heute im Interview Tassilo Sebot, Co-Founder von Pico. Grüß dich, Tassilo.
Hi. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann erstmal. Und cool, dass das auch so per Video geht. Wir machen das ja immer nur face-to-face, aber auch sehr cool so.
Ja, man muss ja die neuen Medien nutzen, die irgendwie zur Verfügung stehen.
Auf jeden Fall.
Du in Berlin.
Genau.
Tassilo ist Co-Founder von Picker. Wollen wir da gleich mal anfangen, dass du einmal kurz erklärst, was Picker ist?
Können wir gerne machen. Ja, also bin 19 Jahre alt. Das ganze Team ist eigentlich recht jung bei uns. Daher dann auch so ein bisschen die Idee. Also Picker ist ein komplett digitalisierter Studienberater, bei dem du eben einen Studiengang findest, der wirklich zu dir passt und eine Hochschule, die auch wirklich zu deinem Leben und deinen Erwartungen an deine Studienzeit eben passt. Und genau, das ist eigentlich Picker so ganz, ganz knapp erklärt.
Mini-Elevator-Pitch. Nice.
Genau. Sehr kurzer Elevator.
Jetzt hast du ja schon, ihr seid ja zu zweit momentan als Founder. Ziemlich im Stress gerade, was ich ja so mitbekomme, ziemlich viel zu tun. Liegt unter anderem gerade auch daran, dass ihr gerade in der ersten Finanzierungsrunde seid. Willst du mal ganz kurz erklären, wie es dazu gekommen ist? Also warum ihr gesagt habt, okay, ab jetzt brauchen wir sozusagen die Runde, jetzt müssen wir damit starten. Was waren da so die einschneidenden Erlebnisse?
Also wenn ich so ein bisschen ausholen darf und kann, dann kann ich das ganz gut erklären. Also es war so, dass wir vor ungefähr einem Jahr hatten wir so einen ersten Prototypen für unser Produkt fertig und haben da halt dann gemerkt, alles selber finanziert. Also wir haben dann Partys organisiert, um Geld zu verdienen, um Anwälte zu zahlen und bla bla bla, so die klassische Geschichte. Und haben da einfach alles selber gemacht. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen weitergezogen. Dann haben wir immer professioneller unsere Analyse gebaut. Ist jetzt wirklich auch wissenschaftlich geworden und so. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben jetzt so viel Eigenkapital reingesteckt und so viel einfach auf, immer so rumgetrickst und rumprobiert, dass man es eben so kostengünstig wie möglich rumbekommt. Und das ist so ein Punkt, wo wir einfach sagen, jetzt, wenn man dann auch Richtung Markteintritt geht, wir sind jetzt im September, gehen wir dann live, also wirklich komplett live, da natürlich so ein bisschen Geld zu haben für eine Marketingkampagne, für noch einmal richtig, richtig schön Aufmerksamkeit bekommen und natürlich dann auch, jetzt stehen gerade alle Vorzeichen ganz gut und man soll ja immer dann einsammeln, wenn man es eigentlich nicht braucht. Das heißt, auch das ist gerade so ein Ding, wo wir könnten jetzt alles auch alleine so weiter durchziehen. Kein Investor kann uns unter Zeitdruck bringen. Es gibt kein Datum, irgendwie so 15. September, dann machen wir den Laden dicht, weil wir kein Geld mehr haben. Also das ist natürlich ganz angenehm. Also das sind eigentlich so die Gründe für die Runde jetzt gerade.
Ja, geil. Und würdest du jetzt auch behaupten, dass sozusagen die, ich nenne es jetzt einfach mal Pre-Seed-Runde, die er selber finanziert hat, auch dafür ausschlaggebend ist, dass ihr sozusagen jetzt für eure Seed-Runde jetzt so viele auf einmal irgendwie mit euch ins Boot gestiegen sind? Weil ich meine, jeder will ja heutzutage irgendwie Geld, 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 gerade am Anfang. Aber keiner ist irgendwie bereit, irgendwie am Anfang irgendwas reinzustecken vom eigenen Geld.
Ja, voll. Also das total. Also sehe ich total ähnlich. Also bei uns war das eben auch so, dass wir hatten recht früh ein Angebot über 50.000 Euro. Das war damals noch so richtig viel Geld. Haben wir dann auch echt überlegt, das anzunehmen. Es wäre halt zu einer schlechten Unternehmensbewertung gewesen. Also wir hätten viele unserer Anteile wieder abgeben müssen. Und da haben wir dann lange überlegt, was wir jetzt machen sollen, weil wir einfach bisher das überhaupt nicht kannten, dass man mal die Möglichkeit hat, so viel Geld zu haben. So viel ist natürlich immer relativ, ne? Aber es wäre das schon ganz gut, ganz cool gewesen. Haben uns dann aber eigentlich dagegen entschieden, also haben das Investment abgesagt, weil wir einfach gesagt haben, sind ein paar Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen muss man sich, glaube ich, als Gründer auch mal beweisen. Also man muss, wenn man zum Beispiel auch später wirklich eine größere Runde machen will, dann muss man dem Investor auch sagen, hey, das ist nicht nur eine coole Idee und nicht nur ein schönes Design und nicht nur gut programmiert, sondern wir haben das auch wirklich, wir ohne irgendwas anderes, nur wir als Person haben das und das geschafft, haben die und die Userzahlen bekommen, haben das Produkt gebaut, ohne Geld. Jetzt stell dir mal vor, du würdest uns Geld geben. Also das war auch für uns so die Argumentation. Also wir wollen halt lieber vor einen Investor treten und sagen, wenn der dann fragt, ja, wie habt ihr das bisher gemacht, dann halt sagen, alles selber finanziert, anstatt zu sagen, wir haben schon mal so eine kleine Runde gemacht und da sitzt schon jemand im Boot, der für relativ wenig eingestiegen ist. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage.
Ja, und jetzt auch mal irgendwie, ich finde es ja immer so krass, also ich meine, wir bewegen uns ja, sei es mal altersmäßig, ja irgendwie doch auf der gleichen Ebene. Aber ich meine, ich kenne ja auch Freunde oder so, sind auch alles in der gleichen Ebene. Aber ich fände es halt so crazy, wenn wir jetzt irgendwie wieder zu dem Thema Verantwortung irgendwie kommen. So viele machen genauso irgendwie wie ihr, so in dem Alter Schulabschluss und so, aber fangen halt dann nicht an, irgendwie ein Unternehmen zu gründen und jetzt irgendwie hier. Was habt ihr jetzt für die erste Runde als Ziel gesetzt? Was wollt ihr einsammeln?
Geldmäßig 300.000 Euro. Also das brauchen wir für die nächsten 15 Monate.
Genau, also nochmal ganz kurz. Also irgendwie, welcher 19-Jährige kommt jetzt sozusagen auf die Idee, irgendwie 300.000 irgendwie einzusammeln und übernimmt auch die Verantwortung, gegebenenfalls, falls was schief geht und wenn was schief geht, dass er dafür einsteht und trotzdem sozusagen das Bestmögliche daraus macht. Heißt, wie gehst du mit dieser ganzen Verantwortung in dem Alter schon um? Denkst du, du hast da irgendwelche Nachteile davon, dass du keine Erfahrung hast, sag ich jetzt mal?
Ich finde es eigentlich immer sehr, sehr gut, dass man in Anführungszeichen so wenig Erfahrung hat, weil man hat eigentlich vor nichts Angst. Also es gibt viele Sachen, wo, wenn ich da mit älteren Leuten drüber rede und dann so erklärt, wie hat man das so gemacht, dann meinen die auch, boah, war ich das nicht ein bisschen zu riskant oder das kann ja schon auch mal schnell in die Hose gehen oder so. Und das wissen wir halt einfach nicht. Also wir wissen es ja nicht besser und deswegen machen wir einfach mal. Und ich finde auch, dass zum Beispiel jetzt in die Position, diese Runde zu machen, kommt man ja auch nur, wenn man sich dahin arbeitet. Und deswegen finde ich, dass wenn man die Möglichkeit hat, so eine Runde einzusammeln und das funktioniert, dann ist man auch bereit dafür, weil niemand schenkt dir Geld. Also die Leute investieren, wenn sie sagen, ja, du kannst es. Und ich finde, das gibt einem dann auch so ein bisschen viel mehr Sicherheit als Verantwortung, finde ich, weil man einfach so merkt, okay, das, was man bisher gemacht hat, scheint ganz gut zu funktionieren. Und dann nochmal zu dem Thema, dass die anderen Schulabschluss und Co. machen. Klar, meine ganzen Freunde sind auch alle an der Uni und die verstehen auch nicht so ganz, vor allem am Anfang haben sie nicht verstanden, warum man sich dann zu Hause hinsetzt und ewig lang da mal arbeitet, den ganzen Sommer durch. Für was denn eigentlich? Oder willst du dann damit an eine gute Uni, weil du es in deinem Lebenslauf hast oder so? Nee, ich will wirklich dieses Ding machen. Also ich finde es einfach cool, wenn das so meine Arbeit wird. So. Und dann das hat sich ja dann auch dahin entwickelt. Und ich finde, das ist halt Verantwortung ja auch im Sinne von, weil du deinen Eltern natürlich auch kommunizieren musst, nee, für mich geht es jetzt nicht an die Uni, für mich geht es jetzt in eine andere Richtung. Also klar, man hat dann viel Verantwortung, aber man muss das gut managen. Ich glaube, das, was wir momentan an Verantwortung und auch Risiko haben, ist noch so niedrig, wie wir es wahrscheinlich nie wieder haben werden. Ich meine, was kann uns schon passieren? Ich finde, dieses Gründen nach der Schule, das sehen die richtigen Menschen werden das niemals als Lücke im Lebenslauf sehen. Die richtigen Arbeitgeber, die du da auch haben willst, wenn du später mal irgendwo arbeiten willst, der Chef, den du haben willst, der erkennt das auch total an, was du da gemacht hast. Ja. Und das finde ich einfach so wichtig, dass man das im Kopf sich behält. Und das wird sich dann schon alles auszahlen am Ende. Ne? Man ist da ja auch wirklich einer der wenigen, der in die Richtung sich da bewegt. Und es macht halt Spaß und es treibt es echt an, dass man einfach diese Freiheit hat. Ich meine, ich feiere es total. Natürlich, man muss viel arbeiten, aber zum Beispiel, wenn Freunde sagen, hast du Lust mal in 2 Wochen übers Wochenende, ein langes Wochenende irgendwo hinzufahren, dann kann man auch das organisieren. Also man muss niemanden fragen, darf ich mir einen Tag frei nehmen oder so. Das ist halt dann schon ganz cool. Und das ist auch so das, warum wir das ja machen. Und ich sehe da eigentlich mittlerweile nicht mehr viel Risiko und auch relativ wenig Verantwortung. Weil wenn man an die Wand fährt, dann geht man wieder nach Hause. So passt in unserem Alter ja kein Problem.
Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie anfangen, nach der Schule zu gründen und auch so jung, weil du jetzt das angesprochen hast mit irgendwie Lücke im Lebenslauf, von denen wird keiner später für irgendwie so eine, ich sage jetzt mal Big Corporate oder so arbeiten, wo das irgendwie eine Rolle spielt, sondern die werden höchstwahrscheinlich dann noch weiter gründen oder noch weiter irgendwo einfahren oder wie du es selber schon angesprochen hast, dann irgendwie für einen Chef arbeiten, der das eben wertschätzt. Deswegen total, wird das sowieso dann keine Rolle spielen später im Leben.
Ich meine, diese Szene ist halt so vielschichtig. Also ich meine, zum Beispiel, wir kennen es jetzt auch, es gibt enorm viele Startups, die schon größer sind als wir, einiges größer, wo halt wir die Gründer kennen und die auch sagen, wenn ihr einen Job braucht, so dann klopft an, weil man muss ja nicht Startup-Welt gleich Gründer sein. Es gibt in einem Startup ja genauso einen Typen, der für die Finanzen verantwortlich ist, einen Typen im Marketing. Also es gibt ja so viele Jobs auch innerhalb dieser Startup-Szene. Und da ist es eigentlich sehr, also so wie ich das bisher erlebe, ist es da eigentlich sehr gewöhnlich, dass man Leuten, wo man einfach weiß, der hat es drauf oder der hat diesen Skill oder der hat diesen Willen, das umzusetzen, aber vielleicht nicht den Schulabschluss oder vielleicht nicht den Uni-Abschluss, dass man den Leuten trotzdem eine Chance gibt. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die super ihren Job machen und auch angefangen haben vor 10, 15 Jahren, einfach bei einer gewusst hat, hey, die haben eigentlich was auf dem Kasten, auch wenn man es jetzt nicht auf Papier hat. Also es kommt immer drauf an. Also es ist, kommt auch auf die Leute an, mit denen man natürlich arbeiten will dann.
Ja, jetzt haben wir die perfekte Überleitung zum Thema mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen und zwar hast du noch einen Co-Founder, den Julian Willner. Willst du ganz kurz erzählen, wie du wie es dazu gekommen ist. Also ich meine, die da draußen wissen ja gar nichts von euch. Wie kam es dazu, dass ihr beide jetzt zusammenarbeitet?
Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also es geht los. Ich habe, also bin 19 Jahre alt, Juli auch. Juli ist ungefähr so 2 Monate jünger als ich. Und 2017 habe ich mein Abitur gemacht. Und ich war eigentlich immer so Basketball-Leichtathletik veranlagt und wollte das dann halt Sport-Abi-mäßig auch machen. Ich habe Leichtathletik-Basketball gewählt. Und dann kam ich so am ersten Tag in der Oberstufe da rein und habe dann Schwimmen gesehen bei mir als Fach. Und da ich, dass ich ein Abi machen wollte, war halt dann, okay, du musst jetzt Schwimmabitur machen, aber ich kann halt nicht wirklich so krass jetzt irgendwie kraulen oder so, dass ich dir da irgendwelche krassen Bahnzeiten schwimme. Das heißt, ich hatte dann so ein bisschen Problem und kurz vorm Abi habe ich halt gesagt, ich muss da meine Zeit noch hochpumpen und mich einfach umgeschaut, wer ist denn eigentlich hier Triathlet, Schwimmer, was auch immer. Die in meinem Jahrgang wollte ich nicht fragen, weil die machen auch Abi, die sollen nicht sehen, dass man da noch so üben muss. Aber dann bin ich auf Juli gekommen, weil ich hatte mal ein paar Jahre davor so einen Basketballverein gegründet und da hat er mitgespielt, auch im Team, und daher wusste ich, dass er Triathlet ist, hatten aber eigentlich nie groß Kontakt. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, wie sieht's aus, hättest du mal Bock, irgendwie so ein bisschen das zu zeigen, damit ich da halt einigermaßen durchkomme. Und natürlich hat man sich dann in dem Zug auch so ein bisschen unterhalten. Dann ging's, ich weiß nicht genau, wie es auf dieses Thema Startup ging, aber es hat dann dazu geführt, dass er mich gefragt hat nach einem Buch. Das Buch heißt Shoe Dog, steht auch hier noch in unserer Bücherwand, das heben wir uns auch wahrscheinlich für immer auf. Das ist so ein Buch über den Nike-Gründer, also die Geschichte von Nike. Und da hat er dann mich gefragt, ob ich das aussehen kann. Ich habe es ihm mal mitgegeben. Und dann haben wir uns einfach über dieses Thema unterhalten und gesagt, wie geil das eigentlich ist. So diese Leute, diese coolen, jungen Leute, die irgendwelche richtig geilen Sachen aufbauen und Unternehmen aufbauen mit zufriedenen Mitarbeitern, weil sie einfach so cool das Ganze managen, so kleinen Teams, so 15, 20 Leute, aber eben auch so große Probleme wirklich lösen können und wirklich so alte Industrien über den Haufen werfen können. Das fanden wir einfach unglaublich spannend. Und dann wir haben dann beide gemeint, wir müssen mal was selber gründen. Weil bei uns war es halt bisher immer so, das war dann jetzt lustig, weil das war so die Parallele, die wir gesehen haben. Ich habe dann auch gesagt so, hey, ich habe schon so viele App-Ideen gehabt. Ich habe schon, weil mich das Gassi-Gehen auf die Nerven geht, habe ich gesagt, wir machen so eine Gassi-Geh-App für Leute, die gern Gassi gehen oder Minijob vermitteln. Oder wir kamen da vom Land, dass man eben diese Bauernscheunen, die es so gibt, als Party-Locations vermieten kann. Also alles Mögliche. Ich habe dann immer mich mit Freunden hingesetzt und man hat so den ersten Tag gearbeitet und mega geil und wow, das ist richtig witzig. Und am zweiten, dritten, vierten Tag war dann irgendwie so, ja, du willst es jetzt wirklich machen? Oder ach komm, ich habe jetzt da keine Zeit oder es ist so schön draußen. So. Also niemand, der dann wirklich so dabei war. Und Juli hatte gemeint, er hatte bisher immer das gleiche Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, dann macht es ja eigentlich Sinn, wenn wir uns einfach mal zusammensetzen. Und er hatte dann zu der Zeit gerade relativ aktuell eine Idee für eine Allgemeinbildungs-App, die dir so jeden Tag basierend auf dem, was dich so interessiert, dich tiefer in gewisse Themen reinbringt und dir auch so neue Dinge zeigt, so neue Felder, die dich vielleicht interessieren könnten. Und dann haben wir uns eben hingesetzt und den ganzen Sommer einfach durchgearbeitet, App-Skizzen gemalt, auf Events gegangen, einfach rumprobiert, Prototypen gebaut, alles Mögliche. Und einfach gemerkt, wie sehr einem diese Arbeit einfach Spaß macht. Und so haben wir uns dann kennengelernt, so haben wir dann auch ein Jahr lang eigentlich gearbeitet, noch am Ammersee, also in der Nähe von München. Mhm. Und nach einem Jahr haben wir dann, also nicht ganz ein Jahr, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, die App, so wie wir sie bisher gemacht haben, ist so sauschwer umzusetzen, weil du bräuchtest Leute, die ungefähr das ganze Wissen der Menschheit dir aufschreiben, so, und das ist halt ein bisschen teuer. Dafür müsste man schon irgendwie mit Wikipedia sein oder so. Und dann haben wir, was total fair ist, also total in Ordnung, dass man dann sagt, hey, das war eine super Erfahrung, aber das ist klar, es nicht. Ja. Das ist nicht das Projekt. Und dann war eben auch gerade die Zeit, wo alle sich für die Uni bewerben und so. Und dann hatte Juli auch sein Abitur gemacht. Und dann haben wir uns da mal lange an den See gesetzt und einfach so gesagt, was wir jetzt machen wollen. Und eigentlich war für uns so dieses Thema Uni gehen überhaupt nicht das, wo so der Bauch gesagt hat, da muss es jetzt hingehen. So. Und wir haben halt beide gesagt, weißt du was? Traumszenario, man zieht einfach nach Berlin und macht einfach seinen eigenen Laden. Wir machen diese Studienberatung digital. Und das wäre ja das Geilste eigentlich. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das lass uns das doch mal konkretisieren. Dann sind wir bei Startup Teams zum Wettbewerb mit unserer Idee Zweiter geworden. Ich weiß nach wie vor nicht, warum Zweiter, aber hat schon gepasst. So. Aber genau, und dann haben wir da eben so ein paar Leute kennengelernt, die dann wirklich zu Schlüsseln wurden. Also einer ist der Udo, dem gehört auch das Gebäude, in dem jetzt unser Office gerade ist, oder wo wir arbeiten. Und der meinte eben, der hat uns total gefeiert, weil das auch eine Special-Geschichte war, wie wir da hingekommen sind. Also alle haben normalerweise vor dem Finale so 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten, damit auch eben alles stimmt im Pitch und man die Materialien hat. Und wir hatten halt nicht mal 24 Stunden, weil wir da erst später nachgerückt sind und so. Und dann war das eben auch sehr spontan. Das haben die eben sehr gefeiert. Und Udo meinte dann, er dachte, wir kommen aus Berlin. Er würde sich freuen, uns und dann den anderen 2. Plätzen eben auch so eine Factory-Mitgliedschaft, also bei sich da in dem Bürogebäude zu schenken für ein Jahr. Und da haben wir gemeint, ja, wir sind zwar nicht in Berlin, noch nicht, aber lustigerweise haben wir genau das vor. Und wir haben zwar Riesenprobleme, als 18-Jährige damals noch eine Wohnung zu finden, ja. Aber wenn du uns da helfen könntest, dann wären wir halt schon am Start. Und dann hat er uns aus seinem Portfolio, ihm gehören ein paar Häuser hier in Berlin, hat uns seine Wohnung vermittelt. Wir zahlen natürlich Miete und so, aber für uns war es einfach mega, überhaupt in eine Wohnung zu kommen, weil das ist schon schwer. Ja, und dann hat es auf einmal funktioniert. So, dann saß man halt in Berlin, das war letzten September, also fast ein Jahr jetzt. Und es war eindeutig für uns die total richtige Entscheidung, genau. Dass so die längere Story sind.
Ja, es ist so crazy. Also ich meine, irgendwie auch so längerfristige, weißt du, das ist also eure Story, so weißt du, die verändert sich ab jetzt nicht mehr, weißt du, die besteht ja als euer ganzes Leben. Ja, deswegen ist es halt so geil, wenn halt irgendwie so immer wirklich da so eine Story raushauen könnt.
Das ist total witzig. Wir hatten schon da so wilde Geschichten. Wir hatten ja diese erste App, haben wir dann immer so ein bisschen gefaked, dass wir da schon weiter sind und so. Und dann wollte ein Typ das nach China verkaufen. Und dann hatten wir ein Meeting mit einem Chinesen, der das kaufen wollte. Und dann sollten wir uns in Mailand treffen. Also wir haben so wilde Sachen erlebt. Und das ist halt auch, dass wir wirklich so beide so bei Null angefangen haben und beide einfach Lust auf diese ganze Thematik hatten. Und ich glaube, das hat auch unglaublich geholfen. So, ich wüsste nicht, ob ich das mit irgendwem anders so hätte machen können, weil irgendwie ist das so eine ganz coole Kombo. So. Und ich meine, wir wohnen zusammen, wir arbeiten zusammen, man ist wirklich sehr, sehr, sehr viel auch miteinander unterwegs. Man muss doch erst mal so ein bisschen checken, wie tickt der andere eigentlich, weil wir kannten uns ja nicht wirklich. Ich kenne ihn jetzt seit einem Jahr ungefähr. Ja. Das heißt, das ist auch echt, das ist nicht eine Challenge, aber es ist schon echt eigentlich eine ganz lustige Konstellation, so wie es ist. Also, ja, ich finde es cool, mir taugt es, das ist ein gutes Team so. Ja.
Ja. Ja, dann kann man natürlich nur hoffen, dass es auch weiterhin so besteht. Ne? Ist ja immer so die große, was immer auseinandergeht, aber ich denke, das ist immer so personenbezogen. Heißt, man kann da nicht sagen, ja, bei euch wird es nicht klappen, bei euch wird es klappen. Das passiert halt so, wie es passieren wird und so wird es dann auch sein.
Ja, total. Und ich meine, wir haben das sollte man natürlich auch machen, aber wir haben natürlich auch für jeglichen Streitfall und Co. alles in unserem Gesellschaftsvertrag, alles geregelt. Also, ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass auch wenn man sich mal in die Haare kriegt oder wenn mal wirklich was irgendwie richtig kracht, dass das dann so auseinanderfällt. Aber klar, das ist so, man weiß das halt nie. Ich meine, ich glaube, das denkt kein Gründer, dem es passiert, davor, wenn es anfängt. Also, wer weiß, aber ich glaube, wenn da jeder alles gibt und man dem anderen auch vertraut, dann kann das eigentlich schon sehr gut werden.
Ja, was man definitiv nicht machen sollte, ist erst überhaupt gar nicht zu probieren und dann sagen, ja, es hätte ja falsch gehen. Also, dadurch, dass man es nicht weiß. Voll. Jetzt hast du ja schon angesprochen mit Udo zum Beispiel, war einfach, ich nenne es jetzt mal einfach ein geiler, ich sage jetzt mal geiles Glück, dass ihr das hattet und ihr habt ja da euch wirklich schon angefangen, euer Netzwerk aufzubauen und da will ich jetzt auch ganz kurz zu sprechen kommen, zu eurem Netzwerk, wie ihr das aufgebaut habt, wie wichtig das für euch ist und bevor du damit anfängst, will ich noch eine kurze Story erzählen.
Ja, voll.
Und zwar, dass ich aber bei euch gepennt habe, das denke ich ja, ist unter anderem auch ein Grund, warum ihr euer Netzwerk oder wie ihr euer Netzwerk aufbaut. Für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, und zwar war es ja so, dass ich vor 2 Monaten oder so oder weniger, glaube ich sogar, von einem knappen Monat oder so, eben auch nach Berlin musste für 3 Tage eben für Startup-Teams-Finale und dann war es halt so, dass ich mir sozusagen den Hinflug und den Rückflug gebucht habe, aber jetzt noch keine Unterkunft. Weil ich gedacht habe, ja, irgendwie vor Ort lässt sich schon was finden. Und dann habe ich eben mit euch, mit Tassili und Juli eben im Vorhinein schon über Insta eben ein Treffen ausgemacht. Dann haben wir uns Nachmittag getroffen und ein bisschen gequatscht und ein bisschen was gegessen. Und dann irgendwie kamen wir eben auf das Gespräch, wo ich dann gesagt habe, ja, hier, wisst ihr irgendwie, wo man hier günstig übernachten kann oder weil ich habe noch nichts. Und dann meint ihr, ja, man muss dazu sagen, wir kannten uns, glaube ich, seit 30 Minuten oder so und dann habt ihr sofort angeboten, ja, hier, wir haben eine Wohnung direkt in der Nähe, kannst bei uns pennen. So. Ja. Würde ich jetzt auch mal behaupten, macht auch nicht jeder. Einfach kurz das dazu, ist es sozusagen ein kleiner, ich nenne es jetzt mal Trick, oder ist es unter anderem eine Sache, wie ihr euer Netzwerk aufbaut?
Ja, also Netzwerk ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist neben dem Ganzen, was man so macht oder was man kann, wirklich das elementar Wichtigste, weil angenommen, du bist ein enorm guter Sportler und trainierst immer in deiner Halle und niemand sieht dich je spielen, dann wird es halt auch schwer, dass daraus was wird. Also es müssen dich auch schon immer die richtigen Leute kennen und die richtigen Leute auf dem Schirm haben. Und bei uns ging das relativ früh über LinkedIn. Wir haben einfach uns LinkedIn-Profile gemacht und einfach die Leute, die wir interessant fanden, sofort mal in unser Netzwerk geholt und dann einfach mit jedem mal kurz geschrieben, sich kurz vorgestellt. Da hat natürlich auch das Alter mega gezogen. Ich meine, da waren wir 17, da hat man gesagt, hey, wir sind 17 Jahre alt, wir sind zwar noch nicht so weit, aber wir feiern diese Szene total, wir wollen da rein. Da haben wir auch wirklich einen, das war unser allererster Kontakt jemals. Mit ihm haben wir jetzt immer noch Kontakt und er vermittelt uns gerade auch Investoren. Also auch für ihn ist das sogar echt. Er feiert das halt auch, dass wir überhaupt durchgehalten haben sozusagen. Also das ist, da baut man sich dann so ein Netzwerk auf und ich denke halt, das ist unglaublich wichtig. Man lernt so auch wirklich die coolsten Leute kennen. Man muss immer so ein bisschen besonders sein, immer so ein bisschen hängen bleiben. Weil diese Leute werden natürlich nicht nur von dir angesprochen. Diese Leute werden am Tag 20, 30 Mal angesprochen. Bei uns ist auch immer noch gut das Alter. Das finden sie immer cool. Aber dann irgendwie immer direkt, weil man sympathisch ist, weil man irgendwie eine coole Ebene gemeinsam findet. Also das ist total wichtig. Und nochmal kurz den Punkt zu dir, ob das sozusagen unser Trick ist. Nee, eigentlich nicht. Wir wissen nur, dass sowas unglaublich cool ist oder unglaublich gut sein kann, weil wir hatten das selber auch erlebt. Also genau diese Dinge, dass Leute einmal einladen, dass Leute einmal ins Office holen, dass Leute einmal irgendwo übernachten lassen für ein Event oder so. Also wir haben genau das gemacht und es ist jetzt nicht unbedingt dann Unterstützung bei Picker oder so gewesen, aber das hilft einem einfach unglaublich, in diese Szene reinzukommen, dieses Mindset zu bekommen, diese Leute auch kennenzulernen. Und deswegen, ich meine, wir hatten ja noch ein anderes Team dann bei uns übernachten lassen, da gleich am gleichen Abend. Und das ist einfach so uns, so sagen wir halt, hey, wir sind ja auch noch nicht so krass weit, jetzt wenn man uns da vergleicht mit irgendwelchen Startups, die wirklich abgehen, aber ich denke mal, wir sind so ein, zwei Schritte vielleicht schon gegangen und wenn man da irgendwelchen Leuten hinterherhelfen kann, dann machen wir das halt total gerne. Also ich meine, das machen wir bei Instagram, indem wir Leute irgendwie ja auch Mentor und Coach, wenn die irgendwelche Fragen haben, dann telefonieren wir mit den Leuten, so, das ist gar kein Problem. Probieren es im Podcast eben auch viel nahbarer zu machen, dieses Thema, dass man es eben einfach starten kann, einfach machen kann. Also ist so ein Mix aus professionelles Netzwerk bauen, aber dann eben auch schauen, dass man anderen Leuten da nicht die Tür zuschlägt und sagt, boah, das ist viel zu schwierig, das packst du nie so. Davon halte ich relativ wenig, gibt es ja auch ein paar, aber ja, das ist eigentlich so unser Ansatz dazu.
Ja. Ich sage jetzt mal, ihr habt ja jetzt schon sehr, sehr viel bekommen und jetzt kommt natürlich auch die Phase langsam, wo ihr natürlich auch irgendwie, dass ihr selber auch mal, also ich kenne es selber von mir irgendwie, ich bekomme auch sehr, sehr viel Input von irgendwelchen irgendwie Mentoren und dies und jenes und ich fühle mich halt auch oft so, dass ich sozusagen auch zurückgeben will und ich glaube, dass ihr das da unter anderem ja auch macht, so dieses klassische 70, 20, 10 ist es ja, also 70% geben, 20% präsentieren und 10% nehmen. Ich glaube, irgendwie Reziprozitätsregel oder irgendwie so. Heißt es. Aber ich denke, das ist halt, dass ihr das ganz gut hinbekommt.
Ja, ich finde, man tut halt so, was man kann. Also zum Beispiel, wir haben unsere Testings an Schulen gemacht und dann war natürlich auch immer so, bei jeder Klasse steht man dann so und die Lehrer meinen so, ja, ich meine, der ist auch erst 19, so, der hat was gegründet. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen und dann hat sich auch immer wieder so rauskristallisiert, dass es so ein paar gab, die das einfach unglaublich interessant fanden. Ja. Und dann war ich immer so, auf die Frage, ja, wo hängst du denn oder warum machst du es denn nicht? Dann war halt immer, ja, ich kenne nicht die richtigen Leute, ich glaube, ich schaffe das nicht, bla bla bla. Und jetzt habe ich auch erst einem über den ganzen Sommer so ein Praktikum bei Mappify vermittelt, zum Beispiel, einem so einem Schüler da einfach so, weil man hilft halt dann, wo man kann. Ich finde, das wäre auch einfach nur krank egoistisch, wenn man es nicht macht. Also ich finde, das gehört irgendwie auch dazu, weil man selber, wie du gesagt hast, hat eben auch bei Weitem das nicht sich selber zu verschulden, sondern da fallen so viele Steine fallen einem da glücklich in den Weg. Da muss man dann auch ein bisschen schauen, dass man den anderen hält.
100%. Also echt richtig, richtig geil. Jetzt nochmal kurz am Ende, wenn du jetzt nochmal auf deine, ich sage jetzt mal persönlichen, weil ich finde es immer ganz interessant, gerade auch als junger Mensch, auf deine persönlichen, ich nenne es jetzt mal irgendwie Visionen zu sprechen kommst und jetzt eben unabhängig von Picker, also was du sozusagen noch vorhast, was steht auf deiner Bucketlist, eben also wirklich auf Personal-Ebene und nicht jetzt auf Business-Ebene. Ja.
Was steht auf meiner Bucketlist? Also für mich ist einfach unglaublich wichtig, ich bin ein Mensch, der mag das gar nicht, in so eine Routine zu verfallen oder was zu machen, was mir keinen Spaß macht. Also das merke ich auch bei allem, wenn mir was keinen Spaß macht, das habe ich in der Schule gemerkt, die Fächer, wo ich einfach kein Interesse dran hatte, war ich schlecht, in den anderen war ich gut. Also das ist bei mir so ein Ding. Ich will einfach schauen, dass ich es schaffe, irgendwie immer was zu machen, was mir unglaublich Spaß macht, weil ich auch finde, dass wenn man mit Menschen redet, die eben genau so was machen, also ältere Menschen auch wirklich, da, das ist einfach so eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderer Vibe, so den man da bekommt, weil man einfach merkt, die machen irgendwie was, was sie wirklich erfüllt. Das ist auf jeden Fall so, das ist ein großes Ziel. Ein kleineres Ziel, was ich doch ziemlich cool finde, ist einfach mal in Island wohnen. Ich finde das unglaublich cool da. Nice. Auch da ist diese Unabhängigkeit und diese Freiheit nicht unwichtig für. Und ja, ich weiß nicht, ansonsten vielleicht so ein bisschen auf Business bezogen, halt irgendwie einfach in dieser Szene bleiben, selber weiter coole Sachen machen und natürlich auch schauen, dass man anderen Leuten hilft. Würde mich auch sehr freuen, wenn man es irgendwie schafft, da so ein paar Leute gut zu unterstützen, so ein paar Pitch-Decks als Mentor zu stehen, das ist schon auch cool.
Ja.
Und ja, genau, das sind so ein kleiner Einblick in die persönliche Bucketlist.
Richtig geil. Jetzt nochmal als allerletzte Frage, die stelle ich immer jedem Podcast-Gast. Und zwar gibt es ja immer dieses berühmte Fragen an dein jüngeres Ich. Ich habe das ein bisschen umformuliert. Und zwar gibt es da eben eine bestimmte imaginäre Person, die heißt Tim. Tim ist 18 Jahre alt, geht gerade noch zur Schule, macht jetzt gerade sein Abi und will aber irgendwie in diese unternehmerische Szene eintauchen, irgendwie ihn interessiert Entrepreneurship so unfassbar. Was würdest du ihm sozusagen jetzt mit auf den Weg geben, wie er starten kann für das nächste Jahr auch, was er machen kann, um irgendwie da wirklich reinzukommen, da durchzustarten und da wirklich auch erfolgreich zu werden?
Also erster Punkt würde ich mal den Eltern widmen, weil ich glaube, das ist für viele Leute die größte Hemmschwelle, dass man eben sagt, oh, meine Eltern sind damit nicht happy, was auch immer. Und zwar hört nicht zu viel auf sie, auf die Eltern, weil die Eltern wollen unterm Strich immer nur das Beste für dich. Die wollen wirklich immer nur das Allerbeste für dich. Und das bedeutet halt aus deren Sicht oft einfach, hey, ein Studium so, damit bist du doch auf der sicheren Seite. Aber nur du wirklich weißt, was du eigentlich willst. Und das ist dann auch gleich der zweite Punkt. Mach einfach das, was sich einfach richtig anfühlt für dich. Und wenn du sagst, das ist Unternehmertum, dann mach das auf jeden Fall. Man muss eben auch wissen, dass es eine harte Nuss ist. Also, dass es auch ein ziemliches Commitment ist, dass man da eingeht. Und das nicht für jeden ist. Also, auch wenn es jetzt auf Instagram und Co. immer sehr, sehr cool aussieht oder Höhle der Löwen immer sehr, sehr cool aussieht. Die Leute, die da stehen, die geben sehr, sehr, sehr viel. Und die machen auch sehr, sehr viele Abstriche. Das ist dann nicht Großparty am Wochenende. Das ist unglaublich viel Arbeit. Das ist relativ wenig diese Fun-Time haben mit 19, 20 so. Also da muss man sich einfach gut überlegen. Also ich würde Tim raten, überleg's dir sehr, sehr gut. Schau, was deine Ziele sind. Und wenn du ein Mensch bist, der eher langfristig denkt, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall was für dich. Weil auf lange Sicht, wenn man es richtig macht, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Weg. Und dann umgib dich mit Menschen, die das ähnlich sehen. Oder umgib dich auch mit Leuten, mit denen du vielleicht zusammen gründen kannst. Oder umgib dich mit Leuten, die auch diesen Vibe haben. Weil zum Beispiel, wenn man für sich selber irgendwie so denkt, ja, aber ich bin nicht jemand, der gerne so viel arbeitet. So, das sind alles Dinge, die kommen, wenn man in einem Umfeld ist, wo jeder diese Ziele hat oder so. Also für uns ist das zum Beispiel auch so, in der Factory zu sitzen, da zu arbeiten mit anderen Leuten, hilft einem einfach auch ungemein, einfach ein gutes Mindset zu behalten und einfach fokussiert zu bleiben und zu wissen, ich mache das hier jeden Tag, es macht jeden Tag Spaß. Also richtiges Umfeld, das machen, was einem wirklich Spaß macht, sich gut überlegen, ob das was für einen ist. Und wenn man es da macht, dann all in gehen, würde ich sagen. Ich halte nicht viel von Plan B. Ich finde, wenn man Plan B sich zurechtlegt, dann kann man den auch gleich als Plan A nehmen, weil selten klappt es, du wirst kein 1,0 Studium und nebenbei das nächste Facebook bauen, das funktioniert nicht. Such's dir aus und hab nicht zu viel Angst, weil es kann wirklich nichts kann kaputt gehen. Du bist, wenn du 18, 19, 20, 21, 22, was auch immer, bist 20er generell, so was soll passieren? Also du hast keine Familie, die du ernähren musst, du kannst immer zurück nach Hause, in den meisten Fällen natürlich, das kann man auch nicht generalisieren, man muss da auch sagen, dass wir natürlich unglaublich glückliche Umstände haben, das alles so machen zu können, wie wir das machen können. Das ist halt, hat überhaupt nichts mit uns zu tun, dafür können wir gar nichts, da haben wir gar nichts gut gemacht. Das ist einfach ein sehr, sehr glücklicher Umstand und ja, also sich gut überlegen und dann aber Gas geben, wenn man Bock drauf hat und wenn er irgendwie Mentoring braucht oder so, dann soll er sich bei uns melden, weil wir helfen gern und dann sollte er ganz gut aufgestellt sein.
Richtig, richtig geil. Danke dir. Und gleich bei euch melden kann er sich wo? Auf Instagram?
From_scratch. Genau, da könnt ihr euch gerne melden, auch wenn ihr so generell irgendwelche Fragen habt oder so, oder mal in Berlin seid, dann
also ballert die Jungs voll auf Instagram. Genau. Und vielleicht willst du noch ganz kurz erwähnen, weil die beiden haben selber auch einen eigenen Podcast und zwar den From Scratch Safari durch Berlin Startup Dschungel. Willst du ganz kurz noch in eine Minute sagen, um was es da geht?
Was wir da machen, ist im Grunde endlich mal ordentlich zeigen, wie Unternehmertum funktioniert. Also indem wir uns nicht auf irgendein Podest stellen und sagen, das ist das Schwerste und Krasseste und wir sind die Härtesten, sondern indem man einfach wirklich sagt, das läuft gerade gut, das läuft gerade nicht gut. Indem wir Gründer interviewen, die es eben schon geschafft haben, auch so in unseren Augen, indem wir da Diskussionen und Unterhaltungen führen, die einmal an das Thema ranbringen. Und unser Ziel damit ist es, den Leuten die Angst zu nehmen, den Leuten ein bisschen zu zeigen, das sind alles nur Menschen, das sind alles Leute, die mal genauso angefangen haben wie ihr. Wir reden immer über die Anfangsgeschichte von sehr, sehr großen Gründern und das fängt alles in irgendeinem Kinderzimmer irgendwo an. Also das sind alles keine Übermenschen und das ist eigentlich so das Ziel des Podcasts, dass man Leute informiert, Leuten was beibringt, aber eben auch motiviert, aber nicht in diese Hustle 24/7 Richtung, sondern einfach sagt, hey, das kannst du auch, wenn du da Bock drauf hast. Genau, das ist so der Sinn des Podcasts.
Nice. Also auch den Podcast abchecken. Und jetzt vielen, vielen Dank, Tassilo, dass du fürs Interview bereit warst.
Sorry, dass es hier so dunkel wird. Schau, ich habe leider keinen Licht an. Verschwinde langsam.
Wenn man es nur hört, dann sieht man dich eh nicht. Also danke, dass du da warst. Ja. War echt ein geiler
Tag. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ja, danke.
Hau rein.
Ja, du auch, absolut.
Wow. Geil, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Dafür hast du dir wirklich ein kleines Geschenk verdient. Und zwar wird dieser Podcast unter anderem von Horbach Wirtschaftsberatung ermöglicht. Und dadurch, dass ich einen Freund in der Gründerberatung dort sitzen habe, konnte ich gemeinsam mit ihm ein kleines Angebot für euch ausarbeiten. Horbach unterstützt junge Unternehmer und Akademiker in deren Finanzplanung und während ihrer Gründungszeit. Dort könnt ihr jederzeit ein kostenloses Beratungsgespräch anfordern. Aber jetzt kommt das Geile. Außerdem konnte ich für euch sichern, dass ihr den privaten Finanzplan, der eigentlich 95 Euro kostet, sowie eine Potenzialanalyse gänzlich gratis bekommt. Also falls ihr irgendwie Interesse daran habt, dann schreibt einfach meinem Anton unter die E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung steht, und er wird sich dann mit euch in Verbindung setzen. Also lasst euch die Chance nicht entgehen und sichert euch den Finanzplan. Also nochmal vielen Dank und haut rein!